HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Johannes Martin Kränzle. Gastgeber ist Andreas Bomba. Wir haben als Schlagwort, wie es in dieser Sendung üblich ist, Beckmesser gewählt. Johannes Martin Kränzle, Beckmesser. Wir hätten aber auch Wozzeck oder Papageno sagen können. Johannes Martin Kränzle ist Sänger, Bariton, heute Nachmittag in Bayreuth bei der Meistersinger-Premiere in eben dieser Rolle als Beckmesser zu hören. Eine schwere Figur für den Regisseur, denke ich, auch für den Sänger.
Sie ist einerseits schwer, andererseits auch sehr dankbar. Die Figur hat ganz, ganz viele Facetten und man kann sie von sehr verbissen bis auch humorvoll schattieren. Das kommt eben dann auf die Regie an, auf den Zusammenhang mit den anderen auch. Sängerisch ist sie auch, hat sie ihre Tücken, weil man oft sehr schimpfen muss, kleinteilig schimpfen muss in einer sehr hohen Lage, was nicht alle gerne machen. Aber ich habe da irgendwie mein Zuhause gefunden in der Rolle. Also ich habe die Rolle jetzt auch oft gemacht in den letzten Jahren und merke, dass das eine meiner Leib- und Magenpartien geworden ist.
Obwohl es doch um Schimpfen geht, wie Sie sagen. Was schimpft denn der Beckmesser?
Ja, der Beckmesser ist ein Rechthaber erstmal. Er hat ganz klare Regeln und er ist sehr intelligent und merkt, dass die Regeln nicht beachtet werden, dass Übertretungen stattfinden und das lässt ihn nicht kalt. Also da geht er auf wie ein HB-Männchen hoch. Ihm wird auch oft Unrecht getan im Stück. Also er hat manchmal auch wirklich Grund, darüber sich aufzuregen. Hat es allerdings selbst verursacht, weil er am Anfang schon dem neuen oder dem Rivalen, dem jungen Rivalen, gar keine Chance lässt. Also er ist erstmal unfair und
stolz.
Ja, er ist erst unfair, muss es dann aber bitter büßen, also in den kommenden Akten, wo man ihm dann Streiche spielt und ihn eigentlich auch erniedrigt oder demaskiert oder demontiert.
Ja, das war Wagner ja ein Anliegen mit dieser Figur aus den verschiedensten Gründen, die wir hier nicht erörtern müssen. Das ist in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, ja schon ausgebreitet worden. Bei Wagners Musik gibt es auch Regeln, dynamische Regeln. Es gibt auch Noten. Sie ahnen, worauf ich raus will, dass es Sänger gibt, die vielleicht bei dem vielen Text, der dazu verarbeiten ist, nicht immer die Noten treffen, sondern so ein bisschen deklamieren, weil der Gesang, es ist ja kein Bel Canto. Ja. Also man muss singen, man muss auch sprechen und manche sprechen halt mehr und manche singen mehr. Wo ist
also
denn da die Grenze
bei? Ich denke, dass ich doch mehr zu den sängerischen Beckmessern gehöre und das vielleicht auch der Erfolg für mich in der Rolle ist, dass man die Harmonien und auch die Melodien, die teilweise fast moderne Züge haben, also in ihrer im großen Reglement, dass man die bei mir gut nachvollziehen kann. Und ich versuche, alle diese Charakterrollen, auch Alberich im Ring des Nibelungen, nicht nur zu chargieren, sondern wirklich erstmal den Notentext ganz genau auch abzuliefern oder zu gestalten.
Ist Wagner ein guter Sängerkomponist gewesen?
Eigentlich ja, aber ich glaube nur für erfahrene Sänger. Also ich habe selbst meinen ersten Wagner, da war ich deutlich über 40 gesungen und ich glaube, das war richtig so. Und ich denke, man kann schnell in eine Falle geraten, dass man denkt, man muss dieses wahnsinnig große Orchester, was es ja bei all diesen Opern gibt, übertönen oder dagegen ankämpfen. Und sobald man kämpfen muss, hat man eigentlich die Schlacht verloren. Man muss schon so seine eigenen Mittel wissen, um das zu fokussieren und die Kraft eigentlich zu bündeln, dann kann man es überleben.
Die Meistersinger sind ja kein Bayreuther Stück, das ist ja früher, viel früher uraufgeführt worden und nicht erst wie der Ring oder der Parsifal dann in Bayreuth mit seinen speziellen akustischen Verhältnissen. Herr Kränzle, wenn man von Bayreuth, früher dem Wolfgang Wagner, heute der Katharina Wagner oder wer immer das sich jetzt im Hintergrund herumtreibt, den Anruf bekommt, wollen Sie, willst du nicht dieses und jenes machen? Gut, da gibt es auch noch Agenturen dazwischen. Ist das eine Ehre? Viele sagen ja, Bayreuth ist längst nicht mehr das, was es mal war in in den 50er, 60er Jahren der Ort, an dem ein Sänger singen musste, an dem ein Orchestermusiker auch mal gespielt haben musste, an dem ein Regisseur, ein Dirigent und wer auch immer eben gearbeitet haben musste. Viele sagen ja, das ist nicht mehr der Ort. Wie geht's Ihnen?
Ich glaube, dass die durchaus einiges verpasst haben in den letzten Jahren. Sie waren oft nicht die schnellsten beim Zusammenstellen ihrer Künstler und haben dann vielleicht nicht immer die erste Wahl bekommen. Andererseits ist es immer noch eine große Ehre und das wird es wahrscheinlich immer bleiben, weil es doch dieser speziell konzipierte Raum, der Ort, die Historie, also das ist schon eine große Ehre erstmal da und dann in einer tragenden Rolle dabei zu sein. Ich gehe da jetzt ganz unvoreingenommen eigentlich auch ran und schaue auch, wie mir das gefällt, wie ich denen gefalle. Und dann wird man sehen, wie lang diese Geschichte mit Bayreuth dann auch wird.
Ist das jetzt Ihr Debüt?
Das ist mein erstes Mal in Bayreuth, ja.
Sie werden dort auf einen Kollegen treffen, mit dem Sie studiert haben, glaube ich. Das ist Eberhard Friedrich, der Chordirektor der Frankfurt an der Musikhochschule, wo auch Sie sich Ihre ersten Sporen verdient haben, wo Sie Ihr Studium absolviert haben. Kennen Sie ihn?
Ja. Wir haben im Studium haben wir ab und zu Konzerte gemacht. Er hatte schon Chöre in dem Darmstädter Raum. Und ich hatte da meine ersten Konzerterfahrungen mit ihm gesammelt, ja.
Hat, glaube ich, Männerchöre dirigiert.
Ja.
Und so schöne Dinge, um sein Studium zu finanzieren.
Und dann habe ich ihn später an der Berliner Staatsoper auch noch getroffen. Also, ja, wir kennen uns gut. Mhm.
Ist das überhaupt so, wenn man als Sänger viel unterwegs ist, dass man doch gerne und immer wieder und je älter man wird, auch umso mehr auf Kollegen von einst trifft?
Ja, ist mir in letzter Zeit oft passiert und das freut einen auch. Also, wenn man die aus der ersten Stunde oder die aus den jüngsten, frühesten Jahren wieder trifft. Wir sind inzwischen ja Dinosaurier im Beruf, muss man sagen. Also ich bin jetzt wahrscheinlich, ich habe 1987 mein Debüt an der Bühne gehabt. Das sind ja jetzt doch einige Jahre schon her. Und ich habe allerdings früh angefangen. Bin also immer noch nicht so alt.
Sie sind 55, wenn ich das sagen darf.
Ja.
Es gab in Wiesbaden den guten alten Eike Wim Schulte. Ich weiß gar nicht, ob der noch singt. Der hat immer den Heerrufer im Lohengrin.
Er hat sein Abschiedskonzert letztes Jahr gegeben.
Ja. Das war auch ein fitter Sänger. Wie hält man sich fit so lange?
Also gesundheitlich kann man das ja nicht immer beeinflussen. Rein sängerisch muss man immer wieder zurückgehen auf Lied, auf Mozart, auf Bach. Ich glaube, wenn man dann sich zu sehr von den Intendanten und Agenten in ein Fahrwasser immer größer, immer dramatischer, immer ausladender vom Repertoire drängen lässt, dann ist man zu schnell müde und alt. Also ich suche mir immer, habe auch in diesem Jahr wieder ein Mozart gesungene Produktion. Nächstes Jahr habe ich statt einer Wagner-Produktion, die mir angeboten wurde, habe ich gesagt, nee, ist mir jetzt dann zu viel Wagner, jetzt mache ich eine lustige Witwe, ein Lehar. Also ich versuche dann immer auch die Abwechslung zu haben.
Das Stichwort Lied ist gefallen. Wir wollen jetzt Musik hören und Sie auch als Sänger hören. In diesem Fall ist das kein Lied, sondern eine Ballade, kann man so sagen.
Ja.
Eduard Mörikes Feuerreiter in der Vertonung von Hugo Wolf, eingespielt mit dem Pianisten Hilko Dumno. Johannes Martin Kränzle singt.
Seht ihr am Fensterlein, dort, die rote Mütze wieder. Nicht geheuer muss es sein, denn der geht schon auf und nieder. Und auf einmal Weltgewühl, bei der Brücke nach dem Feld, hörst das Feuer.
Der Feuerreiter von Eduard Mörike, in Musik gesetzt von Hugo Wolf. Hilko Dumno am Klavier begleitete Johannes Martin Kränzle. Der Sänger ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute Nachmittag auch live, ebenfalls hier in HR2 Kultur, als Beckmesser von den Bayreuther Festspielen zu hören. Der neue Bayreuther Beckmesser, Johannes Martin Kränzle. Und hier mit Klavierbegleitung. Ich stelle fest, wenn man Sie als Leadsänger hört, das kommt selten genug vor, aufgrund Ihrer vielen Verpflichtungen in anderen Bereichen, auf der Bühne, im großen Orchesterkonzert, im Oratorium, dann singen Sie gerne mit dem Hilko Dumno zusammen. Wir werden nachher noch ein Beispiel hören von einer anderen CD. Wie wichtig ist ein Klavierbegleiter. Der kommt ja bei Kritiken, steht dann immer als letzter Satz am Klavier begleitete, solide oder stützte den Sänger oder irgendwelche Floskeln.
Das ist manchmal sehr undankbar. Ja. Aber für mich ist es wichtiger, da eine langjährige Beziehung auch zu dem Pianisten zu haben, wo man sich gut kennt, wo man weiß, wie man aufeinander reagiert, auch in schwierigen Situationen. Das war mir immer wichtiger, als jetzt mit möglichst prominenten Pianisten irgendwie da so einen tollen Lebenslauf zu basteln. Und dadurch haben wir uns eigentlich vor, das sind sicher 15 Jahren, kennengelernt oder wurden wir zusammengebracht. Und das hat dann so toll funktioniert, dass wir jetzt also einen großen Schatz an Liedrepertoire zusammen auch erarbeitet haben.
Was macht denn ein Pianist beim Liedsingen? Begleitet er? Inspiriert er? Hilft er einem? Zum Beispiel, wenn man den Text vergessen hat und nicht mehr weiß, wo man ist.
Also er muss eigentlich alles machen, ja. Also inspirieren muss er auf jeden Fall auch. Er muss auch Akzente setzen. Er ist, bei einem Lied ist man ein Duo und nicht ein Solist, und ein Klavierbegleiter ist eigentlich auch schon das falsche Wort. Ein Korrepetitor, wenn man irgendeine Oper einstudiert, dann wäre das so, dass vielleicht dann die Gesangsstimme das Wichtige an der Arbeit ist. Aber sobald man ein Lied macht, ist der Klavierpart gleichberechtigt, absolut gleichberechtigt mit dem Gesangspart. Und natürlich, der muss auch helfen. Also bei ganz großen Programmen kann es sein, dass man den Einsatz verschwitzt. Dann muss er vielleicht sogar springen, muss er das aber so kaschieren, dass es der Zuhörer vielleicht gar nicht merkt. Oder dass man eine falsche Strophe ansetzt. Und also ist alles schon mal passiert. Und den Text vorsagen, das musste er jetzt in meinem Fall noch nicht. Da fällt mir dann immer ein Ersatztext ein.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da improvisieren kann. Deshalb ist es ja bei Liederabenden, wo wackere Veranstalter natürlich immer die Texte ins Programmheft abdrucken und die Leute dazu verleitet sind, zu gucken, ob das alles richtig ist, und nicht zuhören einfach. Da kommen dann schon so Unstimmigkeiten vor.
Ist schade manchmal, weil ich denke, man muss es auch, das Lied so vortragen, dass man es absolut alles verstehen können muss. Und dann immer vergleichend jetzt zuzuhören und immer zu gucken, wie die Vorlage, ob da doch ein Und oder ein Doch an der Stelle war, das ist da ein bisschen kleinlich.
Sängerverständlichkeit, gilt das auch für die Bühne?
Für mich ist das A und O in jeder Sprache, weil ich denke, es ist letztendlich auch ein Transportieren von Inhalten, und das geht nur über den Text. Also es geht natürlich auch über die musikalische Phrase, über die Melodie, aber die wird sinnlos, wenn sie nicht mit Inhalt gefüllt wird. Insofern würde ich das selbst bei einer Belcanto-Oper sagen, ist, und das hat ja Maria Callas oder die Großen, konnten das eben. Die konnten auch aus einer Koloratur mit wenig Textworten noch eine Geschichte erzählen. Und das ist, glaube ich, das A und O beim Opernsingen. Sonst ist es auch für viele Menschen einfach langweilig.
Gilt das denn auch, wenn Sie, sagen wir mal, eine russische Oper singen oder Janáček? Sagen wir mal,
das bedeutet natürlich
in London mit einem Ensemble, wo ein Mexikaner, ein Schwede, und wir wissen ja, wie international dieses Ensemble sind, und das in Originalsprache gesungen
wird. Aber heutzutage ist die Welt so globalisiert, dass auch im Publikum genügend Tschechen oder Russen sitzen, die da einen gewissen Anspruch haben, auch dass man das erstens mal versteht, und dass auch, es geht sogar weiter, dass die Sänger verstehen, was sie singen. Also nicht nur phonetisch ihre Sachen können, sondern auch in den Sprachen sich so einarbeiten, dass sie in dem Moment Ausdruck in die Sätze bekommen. Und ich nehme dann wirklich Sprachunterricht und auch nicht nur phonetischen, sondern versuche dann schon zu wissen, das ist jetzt das Verbum und das ist jetzt der Dativ dazu, auch im Tschechischen oder im Russischen, und arbeite mich da richtig durch.
Das heißt, Sie können die Sprache auch sprechen?
Also bei Russisch war mein bester Tag mal, da hatte ich auch so Kurse genommen, und dann war ich in Petersburg, und am letzten Tag des Kurses konnte ich mich kurz unterhalten, als ich dann schon wieder hier war in Frankfurt und der ersten Russin begegnet bin im Opernhaus, hatte ich wieder gar keinen Satz auf Lager, da war das schon wieder weg.
Aber zum Bestellen eines Tees langt's dann?
Ja, sowas würde wahrscheinlich gehen, genau, die ganz einfachen Dinge.
Warum gibt es dann so viele Sänger, Herr Krenzle, die man nicht versteht?
Es hat schon auch was mit dem Lehrer sicher zu tun. Und mit der eigenen Neugier, auf was es einem ankommt. Und manche baden sich dann vielleicht in so einem Klang und sind nicht auf der Suche nach den Inhalten. Da gibt es leider also genug Kollegen, würde ich schon sagen.
Unterrichten Sie auch?
Ja, und auch leidenschaftlich gerne, allerdings nicht hauptberuflich. Das schaffe ich im Moment gar nicht. Ich habe in Köln so eine Gastprofessur gehabt, 2 Jahre lang, und werde die vielleicht auch wieder aufnehmen, wo ich dann nur den Abschlussabsolventen, die kurz vor dem Weggehen an der Hochschule sind, noch so einen Zusatzunterricht gebe, damit sie mit jemandem nochmal konfrontiert werden, der direkt jetzt im Berufsleben steht, der ihnen vielleicht die Tipps für das, was sie am besser vorsingen, was sie lieber nicht vorsingen, der ihnen so den letzten Schliff da noch mitgibt. Und das hat sich sehr gut bewährt. Und dann habe ich auch nicht die Verantwortung für einen Schüler grundsätzlich, weil dann müsste ich regelmäßig unterrichten können. Sonst finde ich das verantwortungslos.
Heißt das denn, dass Sänger, die gut im Geschäft sind und die dann eben auch lange auf Opernengagements sind in Amerika oder sonst wo, wo man dann einfach auch monatelang
ist? Ja, man ist immer 6 Wochen mindestens oder 8 Wochen
weg. Dass Leute aus der Praxis dann nicht gut unterrichten können, also ihre Erfahrung erst dann weitergeben können, wenn die Praxis vorbei ist.
Ich glaube, sie könnten gut unterrichten, aber sie haben die zeitlichen Möglichkeiten nicht. Also um so eine Dauerhaftigkeit. Das ist eben auch schwierig für die Hochschulen, Leute zu gewinnen, die einerseits noch sehr gut selber singen und auch vielleicht drin sind im Opernleben oder im Konzertleben auch, und andererseits bereit wären, dann eine volle Stelle an dieser Hochschule dann zu machen. Da tun die Hochschulen sich auch schwer, weil denen gibt's eigentlich nicht. Ja. Der dann auch genug Zeit hat.
Ich habe dieses Thema, dass Musikhochschulen ihre Absolventen nicht unbedingt auf die Praxis vorbereiten und nicht optimal, schon öfter gehört. In ganz anderen Zusammenhängen, zum Beispiel mit der alten Musik, mit Ensemblebildung, dass die Hochschulen einfach die jungen Leute nicht darauf vorbereiten, was sie erwartet auf dem Markt, nämlich ein Dasein als freier Musiker. Zu dem gehört nicht nur, dass man gut Musik machen kann, sondern dass man sich gut organisiert.
Dass ja, man, es wird immer wichtiger.
Für die Ensemblebildung, man muss sich verkaufen können und. Und
man muss auch sein eigenes Büro eigentlich machen. Ja. Also das, was da alles jetzt, ich habe jetzt in England und Frankreich gesungen, dann muss man eigentlich Steuererklärungen fast in jedem Land vorbereiten. Ja. Also das, eigentlich manchmal habe ich einen richtigen Bürotag zwischendrin.
Leichte Verwaltungstätigkeit nach schwierigen Aufführungen vielleicht, wenn man mal einen Alberich oder einen Wotan verarbeiten muss mit seiner Stimme, dann kann man sowas machen. Wir hören wieder Musik. Jetzt einen Ausschnitt aus Wozzeck. Das ist nur Instrumentalmusik. Wozzeck von Alban Berg. Auch eine Rolle, die Sie
kürzlich
verschiedentlich gesungen haben.
Zum ersten Mal kürzlich in Paris debütiert habe. Es ist eine Traumrolle für jeden Bariton, aber auch für jeden Darsteller. Da kommt beides zusammen, dass es großartige Musik ist, höchst intelligent, aber auch emotional. Und die Rolle so viele Facetten hat. Ich muss sagen, beim ersten Mal, es war allerdings eine sehr gute Marthaler-Inszenierung, kann man aber trotzdem noch nicht hinter alle Hintergründe gestoßen sein. Also da ist sehr, sehr viel offen. Und dieses Zwischenspiel, was ich jetzt ausgesucht habe, halte ich für eines der größten musikalischen Stücke, die im 20. Jahrhundert komponiert worden sind.
Das letzte Intermezzo der Oper Wozzeck von Alban Berg aus dem 3. Akt. Gleich ist das Stück zu Ende und da sind 2 Leute nicht mehr am Leben und ein Kind, was da spielt, erfährt das. Ein schwieriger Stoff aus dem frühen 20. Jahrhundert, als man auf der anderen Seite auch diese Stoffe liebte und Alban Bergs Musik sicher ein Meisterwerk der Opernliteratur des 20. Jahrhunderts darstellt. Johannes Martin Krenzel hat sich's ausgesucht, das Philharmonische Staatsorchester Hamburg. Und der Ingo Metzmacher hat gespielt und Johannes Martin Krenzle, der Sänger, der diese Rolle auch schon gesungen hat. Die Titelpartie dieser Oper ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben, Herr Krenzle, so ein bisschen eine späte Karriere gemacht. Sie haben das vorhin angedeutet, erst mit 40 die ersten Wagner-Rollen gesungen. Das hing aber auch damit zusammen, dass Sie kein Frühstarter waren. Und wenn wir jetzt die Karriere von hinten mal aufrollen, die Karriere, die heute einen Höhepunkt erfährt, wenn Sie heute Nachmittag in der Bayreuther Neuinszenierung der Meistersinger auftreten als Beckmesser. Diese Karriere, die hatte vor wenigen Jahren einen ziemlichen Bruch, eine große Gefahr. Sie sind erkrankt an einer sehr schwierigen Knochenmarksentzündung und mussten sich davon, ja, wie soll man sagen, erholen. Also erstmal ereilt Ihnen diese niederschmetternde Nachricht. Wie haben Sie das erlebt? Wie erinnern Sie sich daran?
Ja, also es hat begonnen, dass ich plötzlich sekundenweise nicht mehr konnte. Also dass ich halb ohnmächtig war. Ich auf der Bühne stand und 3 Sekunden nicht mehr wusste, was ich eigentlich mache. Und irgendwann wurde das so stark, dass ich also auch selbst gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr auftreten und man muss suchen, wo der Grund ist. Und dann wurden, Gott sei Dank, war ich bei den richtigen Ärzten und man hat sehr schnell diese Knochenmarkserkrankung gefunden, die dann aber sehr tragisch und schnell fortschreitend war. Also ich hatte ungefähr 4-5 Monate, bis sie auf einem Tiefpunkt war, wo ich auch wirklich dann ohnmächtig bei mir zu Hause zusammengebrochen bin und man mich in die Klinik einliefern musste und es wirklich um Leben und Tod ging und man dann eine Stammzellentransplantation gemacht hat. Ich hatte das Glück, dass mein Bruder die Zellen spenden konnte und ich jetzt eine Chimäre bin, mit 2 DNAs herumlaufe. Ich habe den Körper noch, den alten, aber das Blut meines Bruders in mir. Mit anderen Problemen jetzt. Die beiden DNAs verstehen sich nicht immer so gut und man hat dadurch Entzündungen und auch nochmal Handicaps. Und ich hatte danach auch erstmal eine sehr schwere Zeit. Das kann auch nochmal lebensbedrohlich werden, diese Entzündung. Aber im letzten Dreivierteljahr, muss ich sagen, habe ich mich toll stabilisiert und eigentlich mein ganzes, auch sängerisches Programm wieder absolvieren können und auch gut und gerne. Und das hätte ich in dieser Zeit nicht mehr annähernd für möglich gehalten.
Sie waren damals im Ensemble der Oper in Frankfurt und da hat man es gemerkt, weil plötzlich ganz viel Johannes Martin Krenzler ausfiel. Das war so die Zeit, als Sie auch zum Sänger des Jahres ernannt wurden von der Opernwelt. Da machte plötzlich einer Karriere, der am Haus in Frankfurt singt, den man so eigentlich nicht wahrgenommen hat, weil es einfach sehr viele tolle, gute Sänger gegeben hat. Und wenn man dann diese Krankheit hat, dann fällt man im Grunde runter, dann fällt man zurück. Wann schöpft man wieder Mut? Wann versucht man es wieder?
Ja, also ich empfand das gar nicht so als runterfallen, weil ich hatte tolle Aufgaben. Also kurz vor der Erkrankung war mein Met-Debüt in New York, auch als Beckmesser. Und die Aufträge waren für viele Jahre schon da. Und ich muss auch sagen, dass die Theater die Aufträge gehalten haben, obwohl ich krank wurde und auch lebensgefährlich krank wurde. Dass also die Angebote für die kommenden Jahre trotzdem stabil blieben. Insofern habe ich es nicht empfunden als, oh Gott, jetzt habe ich was aufgebaut und alles bricht wieder zusammen. Es war eher so, ob ich das jemals noch körperlich leisten kann. Also, und dann hilft ja auch nicht das tollste Angebot was, wenn man einfach nicht mehr kann. Und da dachte ich schon lange Zeit, dass das nicht mehr möglich sein wird. Umso wunderlicher und auch glücklicher macht mich das jetzt, dass das alles wieder geht, sogar alle Rollen, einschließlich meine Grenzpartie war immer der Alberich und auch die habe ich jetzt in der Elbphilharmonie kürzlich und in einer großen Konzertserie mehrfach hintereinander auch mit derselben Kraft eigentlich singen können wie vor der Erkrankung.
Und damit ist das überstanden oder gibt es noch Kontrollen?
Es gibt noch Kontrollen, ich habe auch immer noch schwere Medizin zu nehmen. Ob die mal ganz abgesetzt werden kann und wann, da bleiben die Ärzte auch, sagen wir mal, vorsichtig, zu Recht. Man weiß noch gar nicht so viel über die Erkrankung und über die Verläufe. Was allerdings geglückt ist, ist die Blutbildung, dass die wieder in Ordnung ist. Es geht jetzt eher darum, eben diese Reaktionen der beiden DNAs in Schach zu halten. Und inwieweit man dann da gar nicht mehr nachhelfen muss und das Blut machen lassen kann, ungehindert, das ist dann ein Zeitpunkt, dann wäre ich wirklich ganz aus der Nummer raus. Aber das kann auch noch lange dauern.
Wird man da zum Spezialisten, der sich über diese Krankheit informiert und den Ärzten gut gehört?
Ja. Oder lässt man die Ärzte machen? Nein. Und es ist auch gar nicht so viel Wissen da. Also diese Spezialerkrankung, MDS heißt die Erkrankung, Da gibt es ganz viele Unterarten und meine Unterart gibt es ganz selten. Ich glaube, 3 Erkrankte mit meinem speziellen Syndrom gab es in Deutschland im Moment. Aber da liest man sich schon ein und man hat ja genug Zeit. Also ich hatte ja auch, ich habe 6 Wochen in der Isolation gelegen und dann musste ich, nachdem ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, 1 Jahr eigentlich fast zu Hause bleiben. Dürfte nicht reisen, dürfte nicht unter Menschen. Da hat man schon genug Zeit, über vieles nachzudenken.
Wie hält man die Stimme fit?
Gar nicht. Also in dem Moment hatte ich gar keine Stimme mehr. Ich habe auch Chemotherapien bekommen und viel Cortison. Und in dieser Zeit hatte ich auch nicht mal eine stabile Sprechstimme mehr. Und ich habe es dann erst gemerkt, als ich hatte ein paar Privatschüler. Das war das Einzige, was ich eigentlich machen konnte, weil die zu mir nach Hause kamen. Und irgendwann kamen plötzlich die ersten Töne. Ich konnte wieder da vorsingen den Schülern. Dem Tenor, aber auch dem Bass. Und dann habe ich gemerkt, aha, ist eigentlich alles noch da, oben bis unten. Und dann habe ich eigentlich mein Debüt gegeben, also mein Wiedereinstieg in London, zum ersten Mal in London, als Don Alfonso in der Così fan tutte. Habe nur einmal das Soave si al vento zu Hause durchgesungen und hat geklappt und gar nicht weiter gesungen und wusste dann, es geht wieder so wie früher. Und das ist natürlich toll, dass ich auch auf demselben Niveau weiter singen konnte. Und anders weiß ich nicht, ob ich noch singen würde, wenn ich jetzt deutlich, sagen wir mal, Einbußen hätte durch die Krankheit, ob ich dann noch mal singen möchte eigentlich.
2011 Sänger des Jahres, dann kam dieses Debüt an der Met, von dem Sie ihm erzählt haben. Da hat sich das Publikum mit einer besonderen Auszeichnung belegt als der beste Operndebütant 2014, 2015. Da waren Sie auch schon über 40, über 50 schon,
ja.
Wie kommt es, dass man so spät erst in das Rampenlicht des Publikums tritt? Denn gesungen haben Sie ja doch seit
dem Studium. Seit ich 25 war ich im Engagement in Dortmund zuerst und hatte ganz kleine Rollen, 4 Jahre. Dann war ich in Hannover. Und in Hannover, muss ich sagen, war ich schon zum Publikumsliebling avanciert, aber im ganz lyrischen Fach. Barbier von Sevilla, Papageno. Diese ganzen Wildschützgraf, also das ganze lyrische Fach. Und Hannover hatte damals ein Riesenrepertoire, da hat man wirklich alles mal gesungen. Mhm. Und dann kam ich nach Frankfurt in der schwierigen Zeit der Frankfurter Oper. Da hatte ich eigentlich, meine erste Produktion war eine tolle Sache, Boulevard Solitude von Henze. Und das war eigentlich die beste Produktion fast in der Anfangszeit. Und danach kamen so ein paar schwächere Produktionen. Und dann kam natürlich immer ein neuer GMD, ein neuer Intendant. Und dann ist man erstmal als der Sänger, der schon da ist, nicht in der ersten Reihe. So muss man das sehen. Ja. Die Neuen wollen auch neue Leute mitbringen und wollen die erstmal auch ausprobieren und ihre eigenen Karten spielen. Und dann kommen aber doch wieder die Notsituationen oder dass man dann doch auf die Älteren oder auf die länger Daseinenden zurückgreift. Und so ist es mir dann auch gegangen. Und plötzlich hatte ich ja auch dann wieder wunderbare Rollen in Pikdam oder auch in Così fan tutte, wo ich dann auch wieder Hauptrollen hatte. Aber da muss man auch so als Sänger so eine kleine Strecke manchmal durchstehen. Oder man muss eben das Theater wechseln. Das habe ich damals nicht gemacht, weil ich auch 2 kleine Kinder hatte, die jetzt inzwischen fast erwachsen sind oder schon erwachsen.
Der Intendant, der Neue, das war damals Bernd Löbe, der ja immerhin schon eine Frankfurter Vergangenheit hatte. Der kannte immerhin schon ein paar Namen aus diesem Ensemble und das hat ihm vielleicht geholfen? Oder
ja. Also es ging auch recht schnell. Das war auch nur, auch als Herr Carignani dann anfing, hat er erstmal gemeint, nee, er machte mit Italienern da, die italienischen Opern, dass sich das nicht lange so durchziehen lässt, hat man dann auch schnell gemerkt. Aber es gibt halt dann auch immer mal wieder eine Spielzeit, wo man dann denkt, ach, jetzt haben die da wieder für die Rolle einen Gast engagiert und man hätte es selber gerne gemacht. Aber das passiert, glaube ich, jedem, der an so einem festen Ensemble ist, dass er nicht alle Wünsche erfüllt bekommt.
Und das ist dann auch ein Grund für viele, aus Ensembles rauszugehen und es dann doch mal auf der freien Bildung
zu gucken. Ja, und ich war aber, sagen wir mal, insgesamt war ich ja 25 Jahre fast im Festengagement oder sogar noch länger, ich habe es nicht nachgezählt. Und habe dann aber schon immer die Möglichkeiten gehabt, interessante Projekte außerhalb zu machen. Und da hat mir Frankfurt auch immer ganz freie Hand gelassen. Und irgendwann, so 2010, ging das dann los, auch mit einer besseren Agentur, muss ich sagen, die ich dann endlich mal gefunden hatte oder die sich endlich mal für mich interessiert hat. Ging es dann schlagartig los, dass die Häuser wichtiger wurden, die Rollen noch mal prominenter, Salzburger Festspiele oder bei Barnbäumen in Berlin und dann ging es also schon, aber selbst erkämpft, muss ich sagen.
Ganz am Anfang ihrer musikalischen Karriere stand ein Instrument, habe ich gelesen, nämlich die Geige.
Ja.
Wir haben jetzt ein Stück Streichquartett aufliegen, den ersten Satz aus dem Quintenquartett, dem sogenannten Quintenquartett D-Moll Opus 76 Nummer 2 von Josef Haydn. Über diese Leidenschaft sprechen wir nachher. Herr Krenzle, hier hören wir eine Aufnahme mit dem Buchberger Quartett. Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz des Quintenquartetts D-Moll Opus 76 Nummer 2 von Josef Haydn, hier in einer Aufnahme mit dem Buchberger Quartett. Johannes Martin Krenzle zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich habe diese Aufnahme nicht ohne Bedacht ausgewählt, denn wenn Sie Violine studiert haben und Kammermusik machen und das in Frankfurt tun, getan haben, dann haben Sie zwangsläufig mit Hubert Buchberger und seinen Leuten zu tun, der ja bis in dieses Jahr hinein die Kammermusikklasse geleitet hat mit der Frankfurter Musikhochschule. Ist diese Vermutung richtig?
Ja, sie ist halb richtig und zwar, sie ist richtig. Ich hatte ja ein Gesangsstudium bei Martin Gründler und in Frankfurt war es verboten, ein Doppelstudium zu machen. Und das hat mich sehr enttäuscht, weil ich wollte eigentlich gerne Gesang und Violine beides machen. Es war aber irgendwie aus den Statuten her nicht möglich. Und dann hat man mir aber erlaubt, ins Orchester zu gehen. Und ich hatte sogar ein paar Mal eigenen Geigenunterricht bei einem Konzertmeister damals noch. Und Kammermusikunterricht bei Herrn Buchberger. Und da habe ich sogar, erinnere ich mich jetzt auch gerade, dieses Quartett mit ihm geübt. Mit einer Formation, einer Schulmusiker meistens, Formation aus anderen Streichern.
Aber dass aus Ihnen, Herr Krenzle, ein Sänger wird, das war immer klar. Oder gab es irgendwo einen Punkt, wo sich das geschieden hat, wo Sie sagten, mit der Geige, das wird
nichts. Also mit der Geige war ich zu faul, als ich dann so 16, 17 war. Bis dahin wäre es vielleicht noch gegangen und vielleicht mit ganz viel Fleiß wäre es auch in ein Orchester noch, vielleicht auch nicht in ein A-Orchester, aber so hätte es schon gereicht. Aber ich wollte das eigentlich auch gar nicht so. Ich habe dann nachher mich erstmal entschieden, Musiktheaterregie zu studieren, weil mich mehr das Theater und Musik, also die Kombination, mehr gereizt hat, als nur abstrakt Geige zu spielen. Und das hat mir aber da gar nicht gefallen. In Hamburg habe ich da ein Jahr nur studiert und dann bin ich auf Herrn Gründler zufällig, eigentlich ganz zufällig gestoßen. Ich wollte erstmal Schulmusik studieren, um mich dann später vielleicht zu entscheiden, was ich mache. Und da saß Herr Gründler in der Kommission der Schulmusiker, was er gar nicht müsste, und hörte meine Stimme und hat dann gesagt, du wirst Sänger. Und er hatte recht, 5 Jahre später war ich schon im Engagement.
Martin Gründler, ein legendärer Frankfurter Gesangsprofessor. Christoph Bregatjar ist einer seiner Schüler. Wolfgang Schmidt, der lange den Siegfried in Bayreuth gesungen hat und viele andere.
Ein ganz toller Pädagoge, der hat mit 25 schon bei seinem Lehrer irgendwie angefangen und hat dann schnell gemerkt, mit Männerstimmen kommt er besser klar als mit Frauenstimmen, hat dann nur noch Männer unterrichtet irgendwann und hatte so ganz wenige Maxime, die aber ganz vielen erstmal geholfen haben, die ersten Schritte auch des Berufslebens gut zu überstehen. Also schlank singen, viele Obertöne in die Stimme bekommen. Und dazu gab es immer dieselben 3 Übungen jeden Tag. Aber das ist auch so, das machen ja die alten italienischen Lehrer auch. Also mit wenigen Übungen und die dann aber ganz konsequent durchziehen.
Kann es sein, dass aus einem grundsätzlich begabten Sänger, einer grundsätzlich begabten Sängerin, je nach Lehrer oder Lehrerin etwas anderes wird? Kann ein Lehrer wirklich Optimales aus einem Sänger rausholen oder kann er ihn auch schlechter machen? Sag mal so hart.
Ja, ich glaube, es gibt's leider. Es gibt aber auch so, dass sehr gute Lehrer nicht zu jedem Schüler passen und umgekehrt. Also man muss eine Sensibilität als Schüler auch haben. Tut's mir gut? Komme ich weiter? Man muss dem Lehrer auch vertrauen. Und man erlebt aber leider schon auch, dass sehr gute Talente vor die Hunde gehen. Umgekehrt gibt es ganz große Talente, die dann aus anderen Gründen nicht Sänger werden, aus nervlichen Gründen ganz oft. Also man muss da ein extremes Rüstzeug haben, Niederlagen zu verarbeiten. Und die hat jeder Sänger. Entweder es heißt mal nur eine schlechte Kritik, was jetzt mal noch harmlos wäre, oder man kommt nicht durch ein Konzert, man verliert einfach die Stimme mittendrin. Und mit diesen Situationen, die einen schon existenziell plötzlich bedrängen, umzugehen und da wieder rauszukommen aus so, oder eine Rolle liegt einem gar nicht, man hat nur Misserfolg. Die guten Lehrer merkt man aber dann schon, dass sie allen so ein gewisses Rüstzeug mitgeben. Und bei den schlechten Lehrern merkt man eher, dass jeder ganz anders singt. Also, dass sie eigentlich entweder sie gar nicht formen können. Und dann gibt es allerdings noch ein paar noch schlechtere Lehrer, die wirklich kaputt machen, die jungen Stimmen.
Das ist ein weites Feld. Ich komme noch zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Krenzel, zurück auf dieses eine Jahr in Hamburg, Musik, Theater, Regie. Da werden Sie doch heute der Schrecken aller Regisseure sein, weil Sie denen sagen können, wie es eigentlich besser oder richtig geht oder sagen könnten.
Nein, also ich würde auch gar nicht mehr Regisseur werden wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein sehr einsamer Beruf.
Wieso das?
Ja, man ist immer gegen, also man ist nie in der Gruppe mit dabei. Man ist ja immer exponiert und muss alle führen, ist aber dann, wenn es zu Ende ist, die Probe, ist man vielleicht noch mit seinem Team da. Sehr entspannt ist das Leben nicht. Es gibt immer 100 Baustellen dann in jeder Produktion und man muss das noch reparieren und da. Also es ist sicher viel unruhiger noch als Sänger. Und andererseits mische ich mich da gar nicht rein. Ich versuche als Sänger die Erfahrungen, die mich für die Regie interessieren, umzusetzen und eher dann sozusagen eine größere Fläche zu bieten, was sie alles mit mir machen können, als dass ich schwierig wäre. Das glaube ich nicht.
Sie sind ja lange im Geschäft. Nehmen Sie so Tendenzen wahr, dass die Hochzeit des sogenannten Regietheaters vielleicht doch vorbeigeht und man wieder mehr an der Musik und am Stück orientiert arbeitet?
Ja, ich würde es gar nicht nur positiv beschreiben. Also ich fand diese Hochzeit des Musiktheaters in den 80er, 90er Jahren, was man ja auch in Frankfurt exemplarisch verfolgen konnte, auch eine ganz spannende Zeit. Hat nicht jedem Stück gut getan und ist auch nicht jedes Experiment gelungen. Heute entdecke ich eher dann wieder so eine neue Konventionalität oft, die mich so ein bisschen schreckt, vor allem wenn es dann so ganz junge Regisseure sind, wo ich denke, wo bleibt da ein bisschen das Freche, wo bleibt das Experiment? Und es gibt in jeder Art auch eine musikalische Art, ein Stück anders zu sehen und neu zu sehen. Das heißt nicht immer, wenn es ganz frech oder unkonventionell ist, dass es auch gleich gegen die Musik geht. Das würde ich gar nicht sagen.
Sie singen heute Nachmittag den Beckmesser in Bayreuth in der neuen Meistersinger-Produktion. Barry Kosky führt Regie. Philippe Jordan ist der Dirigent. Wir haben diese Doppelkopf-Sendung natürlich vorher aufgenommen. So kann ich Sie jetzt nicht fragen, wie es Ihnen so geht in Bayreuth. Das werden wir vielleicht dann in den Tagen danach hören können. Vielen Dank, Johannes Martin Krenzler. Wir hören Sie noch einmal mit einem Lied von Robert Schumann. An die Türen will ich schleichen.
Das ist das Lieblingslied meines Lehrers Martin Gründler, über den wir heute auch schon ein paar Mal geredet haben.
Hilko Dumno begleitet am Klavier. Vielen Dank, Johannes Martin Krenzle. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Gastgeber war Andreas Bomba.